Domradio Reisen.
Und dazu begrüßt Sie heute am Mikrofon Christoph Paul Hartmann. Wo gehen Sie eigentlich gerne wandern? Also man denke ja immer direkt an Berge oder an Mittelgebirge, wo man dann durch die Gegend kraxelt. Sonne scheint einem aufs Haupt, man hat einen weiten Blick und die Pause macht man dann auf einer Hütte. So sieht es jedenfalls im Werbespot aus, aber die Realität ist ja nicht immer so. Es sind nicht überall Berge und es regnet auch mal. Und deshalb wollen wir uns heute den Alternativen widmen, also auch wandern, aber vielleicht nicht unbedingt bei Sonne in den Bergen. Heute geht es nämlich mal um Wanderrouten und Wanderarten, die so ein bisschen abseits vom Mainstream sind, und zwar in den kommenden 2 Stunden Reisen. Und wir starten gleich mit Wandern im Regen. Schön, dass Sie dabei sind. Wandern im Regen, das klingt irgendwie ungemütlich. Keine Sonne auf dem Rücken, dafür Matsch unter den Füßen. Freiwillig macht das keiner, denkt man. Aber falsch gedacht. Siegfried Hetz sagt sogar, auf jeden Fall. Er hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es heißt Regenwandern zwischen Salzach und Saalach. Und wo der Reiz des Regenwanderns jetzt liegen soll, das fragen wir ihn am besten gleich selbst. Einen schönen guten Tag, Herr Hetz.
Schönen guten Tag, Herr Hartmann. Freut mich, Sie zu hören.
Warum denn gerade Regenwandern?
Weil es bei uns in der Gegend hier rund um die Stadt Salzburg sehr häufig regnet. Statistisch gesehen jeden zweiten Tag im Jahr. Das hängt mit der sogenannten Nordstaulage zusammen, wenn das Atlantiktief zu uns kommt und sich in den Bergen festhängt. Kann sich das nicht Richtung Süden entladen, sondern bleibt bei uns stecken und es regnet ordentlich. Und man kann sich ja nicht immer vom Regen abhalten lassen, Dinge zu tun, die man gerne tut.
Aber in Ihrem Buch gehen Sie eigentlich sogar noch ein Stück weiter und sagen, man kann den Regen vielleicht ja auch so ein bisschen zum Guten nutzen. Was ist denn am Wandern im Regen anders, vielleicht ja sogar besser als bei Sonne?
Da gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen engt der Regen oder eine regenähnliche Situation den Horizont des Gehenden ein. Das heißt, er konzentriert sich mehr auf den Boden, auf dem er geht, und der verändert sich auch bei Regen. Er kriegt eine andere Textur, er geht etwas auf. Tiere sind häufiger zu sehen, kleine, also man braucht dann schon auch ein interessiertes Auge, um das wahrzunehmen. Und noch mehr kommt das Meditative beim Gehen raus, wenn das nicht so ein goldig schön strahlender blauer Sommersonnentag ist, sondern wenn es denn auch mal ein bisschen regnet oder auch Übergangsjahreszeiten, Frühling und Herbst, wo Regenstimmungen häufiger auf dem Kalender stehen, kann man schon die Welt ein Stück intensiver wahrnehmen, wenn man sie sich auch bei Regen anschaut.
Wie sieht das denn aus? Sie vergleichen ja in Ihrem Buch den Regen sogar ein bisschen mit einem Gebet. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist der typische Salzburger Schnörrel. Regen. Der ist jetzt nicht so sehr der Nordstaulage, also nicht hauptsächlich der Nordstaulage geschuldet, sondern es hat andere Hintergründe. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das im Detail auszufüllen, aber hat zur Folge, dass es relativ rasch kurze, leichte bis heftige Regengüsse geben kann. Und wie wir wissen, die Regentropfen sind ja nicht immer gleich. Es gibt unterschiedliche Größen. Und beim Schnürlregen haben sie so eine Größe, dass man sagen könnte, die wären wie kleine Glasperlen an einem Faden geheftet. So kommt der Regen auf den Boden. Und das Schnürl, das ist jetzt nicht der Bindfaden oder die Schnur, sondern das Schnürl ist der Rosenkranz.
Kann man denn diese Regentropfen dann auch wirklich abzählen oder ist das nur bildlich gemeint?
Wenn man Glück hat und im richtigen Winkel zum Regen steht und das Licht passt, dann kann man dieses Phänomen der fast an einer Schnur aneinandergereihten Kugeln, das kann man schon wahrnehmen. Das ist schon etwas, was man wirklich sehen kann.
Wenn sich dann der Regen sozusagen überall draufsetzt, wie fühlt sich dann vielleicht auch Wandern anders an als bei Sonne?
Also man muss da schon vorweg schicken, es bedarf vielleicht ein bisschen der Einübung. Man muss einfach die Fähigkeit haben, sich auf diese spezifische Wettersituation einzustellen. Man muss ein bisschen auf sich selbst vertrauen und sich nicht irre machen lassen davon. Und dann, wenn man sich dem im positiven Sinne aussetzt, erfährt man, dass die Welt ja nicht nur aus, sagen wir mal, 50% Sonnentagen besteht, sondern eben auch aus den Regentagen. Und die muss man nicht immer per se meiden. Also man kann trotzdem raus, man erlebt, wie gesagt, die Welt ein bisschen anders, auch ein bisschen intensiver, man ist näher dran. Und wenn es denn einmal ein etwas härterer Regenguss wird, dann kriegt man schon so eine Ahnung, wie heftig oder auch wie wild Natur zuweilen sein kann. Und das ist ja auch keine schlechte Erfahrung in unserer durchrationalisierten, hochtechnologisierten Welt, sich diesen Phänomenen dann doch hin und wieder auszusetzen. Dann weiß man, wo man ist und wer man ist.
Sagt Siegfried Hetz. Er hat ein Buch über das Wandern im Regen geschrieben. Beim Wandern im Regen tun sich ganz neue Eindrücke auf, sagt Siegfried Hetz. Und er ist davon so überzeugt, dass er darüber sogar ein Buch geschrieben hat. Herr Hetz, jetzt stelle ich mir Wandern im Regen, aber auch je nach, ich würde es jetzt mal Gebirgelage oder so nennen, auch ein bisschen gefährlich vor. Gibt es da Sachen, die man vielleicht im Regen dann doch lieber nicht erwandern sollte?
Ja, selbstverständlich. Also das ist in diesem Büchlein Regenwandern wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen. Es gibt sogar sozusagen eine Einleitung mit Hinweisen darauf, worauf man zu achten hat. Und da geht es selbstverständlich darum, dass man jetzt nicht wirklich ins Gebirge geht. Steinwegen, wo größere Steine oder Steinplatten liegen, weil da einfach die Rutschgefahr zu hoch ist. Wenn der Weg, wenn es ein Sandweg ist oder wenn er fein geschottert ist, dann ist das wieder leichter machbar. Aber im Regen wirklich ins Gebirge zu gehen, macht hier auch keiner. Das tut man nicht. Also es gibt, darum sind auch sehr viele Touren oder Wanderungen beschrieben, die um Seen herumgehen, die an Flüssen entlang gehen. Mir war es auch wichtig, weil ich das sehr schätze, wenn man an einem Ort steht, wo zwei Flüsse zusammenkommen. Also, dass man den Kreislauf des Wassers auch ein bisschen mitbekommt, der ja hier bei uns in der Gegend durch die Gletscher der Hohen Tauern, durch die Wasserkraft, die in Energie umgesetzt wird, durch die vielen Seen, da spielt das Wasser schon eine, ich würde mal sagen, existenzielle Rolle.
Hoffentlich
vielleicht
nicht.
Wenn man das jetzt nach Köln transferiert und an den Rhein mitdenkt, spielt das da auch, hat das da auch eine Bedeutung, aber es ist im Gebirge, in den Bergen dann doch noch einmal etwas anderes. Wenn man zum Beispiel an den Krimmler Wasserfällen steht und entweder daneben rauf geht oder herunten steht und zuschaut, wie über die drei Kaskaden über 300 noch was Meter runterrauschen, also das hat schon was, auch im Regen.
Jetzt will man den Regen aber auch nicht überall haben. Was muss man denn beachten beim Regenwandern, vor allem jetzt im Hinblick mal so, was zieht man an, was braucht man vielleicht für Schuhe, worauf muss man da achten?
Naja, wenn es ein Stadtspaziergang ist und von dieser Art sind ja auch eine ganze Reihe drin im Buch, dann würde ich nach wie vor klassische Gummistiefel empfehlen. Müssen ja nicht immer schwarz oder jägergrün sein, gibt es auch in anderen Farben. Darüber hinaus gute, feste Schuhe, und wenn es ein bisschen rausgeht, ab und an auch über Stock und Stein, dann einfach einen gut geölten Wanderschuh mit gescheitem Profil. Also das sozusagen zum Schuhwerk. Und sonst Regenschutz, braucht man, glaube ich, nicht groß zu erklären. Etwas auf den Kopf und nicht zu viel Wolle. Wolle saugt auf, wird schwer und wird muffig. Also Funktionskleidung ist man bestens ausgestattet.
Kann man denn auch mit Regenschirm dann wandern gehen? Oder ist das keine gute Idee?
Ja, dann
Ich höre da ein
wird
bisschen Skepsis.
Ja, das ist auch so im Buch auch so angeführt. Er eignet sich nicht wirklich. Also für den Regen, für die Regenwanderung oder den Regenspaziergang in der Stadt ist er ungeeignet, weil zumal Salzburg, in Köln in den engen Gassen auch nicht sehr viel anders, man sich gegenseitig aufspießt, weil viele Leute gleichzeitig mit Regenschirmen unterwegs ist. Also das macht nicht wirklich Spaß. Und bei einer langen Wanderung mit dem Regenschirm und den da immer halten, das wird einfach mühsam. Ich würde sagen, selbstverständlich, wenn man am Sonntagnachmittag Lust hat und rausgeht und bei uns die Hellbrunner Allee entlang marschiert, das macht man dann schon mit dem Regenschirm, sollte es nieseln.
Außer dem Regenschirm also viel zu entdecken beim Wandern im Regen, sagt Siegfried Hetz. Er ist bei nassem Wetter gewandert und hat ein Buch darüber geschrieben. Es heißt Regenwandern zwischen Salzach und Saalach. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören Reisen heute mit ganz besonderen Wanderzielen. Es ging ja gerade schon um Wandern im Regen. Und wir setzen jetzt sozusagen noch einen drauf, denn jetzt wird es auch noch ein bisschen matschig, denn es geht ins Moor. Beim Begriff Moor denkt man ja direkt immer an Moorleichen und Gespenster, um irgendwas Gruseliges. Aber das Moor kann auch was ganz anderes sein. Das kann man zum Beispiel in Belgien kennenlernen, dort im belgischen Teil des Hohen Venns. Da kann man, wenn man durch das Hohe Venn, also durch dieses große Moor wandert, noch ganz viel ursprüngliche Natur entdecken. Und wie das aussieht, das hat sich meine Kollegin Barbara Wiedemann angesehen.
Wir stehen jetzt hier oben, ja? Wir gehen jetzt hier vorne rein über die Strecke Nummer 2. Normalerweise wollte ich dann bis hier unten über die 3 gehen. Hier vorne ist ein alter Torfstich. Und dann würden wir hier zurückgehen, das Stück, und dann hier über die 4 und 5 so das wieder schließen.
Naturführer Willi Henken steht mit seiner Wandergruppe am höchsten Punkt Belgiens. Eigentlich ist der Hügel nur 694 Meter hoch, aber damit die Belgier einen echten 700er haben, wurden noch ein paar Zentimeter künstlich aufgeschüttet und stolz mit einer Sockelplatte versiegelt. Von hier aus beginnt die Führung durch das Moorgebiet des Hohen Venn. Es ist windig und kalt und ein leichter Nebel liegt über der Landschaft. Typisches Moorwetter. Aber das tut der Faszination der Landschaft keinen Abbruch. Die Wanderer erwarten endlose Weiten und Stille. Nur das Plätschern des Baches unter den Holzstegen ist zu hören. Wie schmale Linien durchziehen die Stege das Moor. Auf ihnen werden die Besucher durch das Moor geführt.
Diese Stege, die gibt es ja auch noch nicht so lange. Ich sag jetzt mal, vor 30, 40 Jahren, da waren es ja nur ganz, ganz wenige Leute, die hier durchs Venn liefen. Das waren meistens Einheimische, die sich auch auskannten hier. Die gingen hier rein zum Bärenpflücken oder was. Ja. Und vielleicht hinterher auch zum Torfstechen. Aber ansonsten, dieser Tourismus, der ist ja erst in den letzten Jahren gekommen. Wir haben hier heute einen Touristenstrom von über 500.000 Besucher im Jahr.
Damit das Hohe Venn trotz der vielen Besucher seine Ursprünglichkeit behält, wurde es 1957 zum Naturschutzgebiet ernannt. Für den Wanderer heißt es deshalb, die Einteilung des Gebiets in verschiedene Zonen genau zu befolgen. Zone A und B können auf eigene Faust erkundet werden. Zone C darf nur mit einem anerkannten Naturführer begangen werden. Und Zone D ist absolutes Schutzgebiet und darf gar nicht betreten werden. Mit seinem wetterfesten grünen Anzug, den hohen Gummistiefeln und dem breitkrempigen Hut wirkt Willi Henken wie für diese Landschaft geschaffen. Aber nicht nur äußerlich ist er mit dem Moor verbunden. Der Reiz dieser Landschaft hat ihn so gefangen, dass er vor ein paar Jahren seinen Beruf aufgegeben hat und Naturführer geworden ist. Mit viel Liebe zur Natur führt er jetzt Wanderer durch das Fenn.
Durch das, was man erzählt, bekommen die Leute auch ein bisschen Hintergrundinformationen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die lernen, die Natur zu verstehen, denn nur was man versteht, das kann man auch, lernt man auch zu schätzen.
Es hat ein wenig zu nieseln angefangen. Die Tropfen hängen an den Grashalmen und schimmern dort wie kleine Kristalle. Hier hat man Zeit und Muße, solche Eindrücke zu sammeln. In der Einsamkeit des Moores sind nur die Schritte im Matsch oder das Rauschen des Wassers zu hören.
Wenn man da im Gras sitzt, man schaut von Horizont zu Horizont, man sieht also nur Fennlandschaft. Und man hat keinerlei Nebengeräusche, vielleicht noch nicht mal Windgeräusche. Das ist eine Stille, die kennt man gar nicht. Wir leben in einer permanenten Reizüberflutung. Wenn wir nichts mehr hören, dann machen wir das Radio an. So eine Stille, das ist unvorstellbar, wenn man seinen eigenen Puls schon hört.
In der urigen Moorlandschaft des Hohen Venn gibt es in jeder Jahreszeit etwas zu entdecken. Im Frühling und Sommer wachsen hier Pflanzen wie Lungenenzian, Sonnentau, Sumpfblutauge oder geflecktes Knabenkraut. Und wenn es ganz still ist, kann man den Kuckuck oder die Wacholderdrossel hören. Überall auf den sumpfigen Wiesen steht in hohen Büscheln das Pfeifengras, das im Sommer das Moor ergrünen und im Herbst brennen lässt.
Wenn dieses Pfeifengras also sich so wirklich goldgelb färbt im Herbst, dann sagt man oft, das Venn, das brennt. Gerade bei schönem Wetter, wenn also die Sonne scheint und man kommt früh morgens oder spät abends hier hin, wenn die Sonne ganz tief steht und die streicht hier drüber, man sieht dann diese Schatten, dann hat das wirklich so eine rote Farbe.
Aber wer das Moor fast für sich alleine haben will, der sollte im Winter herkommen.
Also ich empfehle den meisten Gruppen auch im Winter nochmal wiederzukommen. Denn gerade bei schönem Schneewetter, also es darf nicht zu viel sein, sonst kann man nicht gehen. Aber wenn so ein paar Zentimeter liegen, das, als wenn da einer mit einem Puderzuckerstreuer drüber gegangen wäre, traumhaft. Dann muss man vielleicht nicht so weit gehen, sondern man geht halt nur 2-3 Kilometer rein an eine einsame Stelle. Schöne Thermoskanne mit Glühwein und setzt sich dann ein halbes Stündchen hin.
Also eine ganz meditative Geschichte. Barbara Wiedemann war im Hohen Venn und da bleiben wir gleich auch noch ein bisschen. Sie hören Reisen und zwar heute mit ganz besonderen Wanderzielen. Und da sind wir im Moment gedanklich im Hohen Venn und wandern durch das Moor. Aber Einsamkeit macht sich da wohl eher nicht breit, denn über 500.000 Besucher hat das Hohe Venn inzwischen. Früher wurde da nur Torf gestochen, mittlerweile sind da die Touristen unterwegs. Unter anderem auch Barbara Wiedemann. Und die hat sich von Bären berauschen lassen, wie das genau geht. Das wird sie uns bestimmt zeigen.
Für alle, die vergessen haben, sich Glühwein mitzubringen, gibt es Hilfe. Denn hier wachsen nicht nur Blau- und Preiselbeeren, sondern auch eine Beerensorte, die gerne mit rauschendem Erfolg gepflückt wird.
Die Rauschbeere, die werden wahrscheinlich die wenigsten kennen. Die sieht von der Frucht her genauso aus wie die Blaubeere, nur das Fruchtfleisch. Das ist also weißlich gläsern, ist schon fast durchsichtig. Und bei der Blaubeere ist es also, hat so ein tiefes Rot. Man kann also beide Beerenarten essen. Nur bei der Rauschbeere, wie der Name schon sagt, kann es unter Umständen bei übermäßigem Genuss zu rauschähnlichen Zuständen führen.
Aber auch ohne übermäßigen Genuss von Rauschbeeren können Wanderer von der Landschaft so berauscht sein, dass sie in Gefahr geraten, sich in ihr zu verlieren.
Es ist richtig schön, also es wird auch richtig schön, wenn man abends in die Dunkelheit reinkommt und die Holzstege halt nicht mehr so sieht, ne? Und dann froh ist, ne, ob man den Weg noch findet oder nicht.
Wo sind wir hier?
Ist kein
Durch das Moor darf man nur auf markierten Wegen wandern. Dazwischen gibt es immer wieder sumpfige Stellen, auch Mooraugen genannt. Die Gruselgeschichten von Menschen, die vom Wege abkommen und schon beim ersten Schritt für immer im Moor versinken, sind zwar meist übertrieben, aber aufpassen sollte man hier schon, meint Willi Henken.
Wenn man wirklich mal einsinken sollte, irgendwo ohne Hilfe, ist es sehr, sehr schwer, weil das Ganze wirkt wirklich wie eine Saugglocke. Man merkt das schon, wenn man nur mal in so ein Loch reintritt, man hat vielleicht Gummistiefel an. Sehr oft bleiben die Gummistiefel unten im Loch. Ja, man rutscht schon mit dem Fuß raus und den Gummistiefel so kriegt man kaum noch rausgezogen. Also man saugt wirklich fest, so muss man sich das vorstellen. Ganz einsame Strecken hier sollte man grundsätzlich immer zu zweit gehen. Denn alleine, es kann Ihnen passieren, dass vielleicht eine Woche lang keiner da vorbeikommt. Ja?
Auch wenn man nicht mit einem Gummistiefel im Moorauge steckt, lässt die Landschaft, vor allem in der Dämmerung, Raum für Fantasie. Abgestorbene schwarze Bäume, die wie Grabmäler mitten in der flachen Landschaft stehen, recken ihre Äste zum Himmel, von Nebelschwaden umgeben. Und heult da nicht ein Hund oder ist es doch nur der Wind? Ein Ort für Mythen und Sagen, wie die Sage vom Flüsschen Ruhr, das hier im Moor entspringt.
Vor langer, langer Zeit kam ein alter Zwerg über die Eifelberge. Er war schon lange unterwegs, die Sonne stand hoch am Himmel und er hatte großen Durst. Vor Erschöpfung schlief er am Wegesrand ein. Da sah ihn eine sehr alte Frau, die Beeren gesammelt hatte. Sie hielt dem Zwerg die Beeren hin und sagte, so Brot ist gut, was so viel heißt wie saures Brot tut gut. Der Zwerg stillte mit den Beeren seinen Durst und weil er so dankbar war, ließ er in der wasserarmen Gegend einen Quell entspringen, das bald zum Fluss wurde und den Namen Ruhr bekam.
Ein paar Meter weiter entspringt die Ruhr. Ja. Die nimmt also jetzt rasant zu an Umfang, weil die unheimlich viel Zufluss hat. Ja. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir hier am besten rüberkommen. Also das Wasser können Sie problemlos trinken. Hat einer einen Becher dabei? Das Wasser ist ja hier völlig klar. Es hat ja keine schädlichen Einflüsse hier. Es gibt keine Industrie, keine Siedlung hier direkt dran. Und teilweise durchströmt das Wasser ja auch diese Torfschichten. Und es ist ein wunderbarer Filter. Und mit solchem Wasser, da brennt man die besten Whiskys mit. Ne?
Der Fan-Whisky heißt hier Els, ist eine Monschauer Spezialität und eher ein Kräuterschnaps. Vom hochprozentigen zurück zum klaren Wasser. Naturführer Henken hält ein großes Büschel leuchtend grünes Moos in den Händen.
Jetzt wollte ich Ihnen eigentlich mal die wichtigste Pflanze hier eigentlich im Hohen Moor oder in einem Moor so, in einem Moor vorstellen. Und zwar ist das Torfmoos. Ja, also dieses Torfmoos kann das bis zu 30-fache der eigenen Masse an Wasser speichern. Die können sie ausbringen wie ein Schwamm. Wenn ich da so ein Packen hier mal rausnehme. Ja, das ist also enorm, was da drin ist. Wenn ich das jetzt wieder ins Wasser reinlege, das ist also, funktioniert wirklich wie ein Schwamm. Das saugt sich sofort wieder voll.
Ein Stück weiter bleibt Willi Henken neben einem Torfstich stehen. Denn im wallonischen Fenn wurde noch bis 1967 Torf gestochen. Entwickelt hat sich das Hochmoor vor einer viel längeren Zeit. Nach der letzten Eiszeit vor ca. 10.000 Jahren.
Wenn man so einen Brocken da rausnimmt, man erkennt also wirklich noch die Pflanzenstrukturen von den Gräsern oder von dem Torfmoos, teilweise Gehölze, ob es jetzt von den Blaubeeren zum Beispiel sind oder teilweise ganze Bäume, ganze Baumstämme kann man da finden im Moor. Sie können ein Maßband dran halten, wenn Sie hier in 1 Meter Tiefe von der oberen Sohle aus, wenn Sie da was ausgraben, ein Stückchen Holz oder sowas, ist das um die 1000 Jahre alt.
Die Führung durch die raue, urige Natur der C-Zone nähert sich dem Ende. In den letzten Stunden ist der Gruppe kein Mensch begegnet. Für den Naturführer einer der Gründe, die eine Wanderung im Moor so einzigartig macht.
Diese Einsamkeit, das ist Baldrian für die Seele, ja, diese Landschaft. Kann sie sein, wenn man sich offen stellt dafür. Das ist wichtig, das ist das Entscheidende. Wenn Sie hier durchlaufen mit gesenktem Haupt und Sie unterhalten sich nur über die nächste Steuererklärung, dann haben Sie da nichts von, dann können Sie genauso gut zu Hause bleiben.
Aber bevor es wieder nach Hause geht, erwartet den fleißigen Wanderer noch eine Belohnung, die Baraque Michel. Das über 100 Jahre alte Haus steht mitten im Moor. Früher war es eine Postrelaisstation für die Kutsche von Malmedy nach Eupen. Ein paar Jahrzehnte später bekam der Durchreisende hier eine bescheidene Unterkunft und ein paar Spiegeleier. Heute erwartet Patrick Bodari seine Gäste mit belgischem Bier und vielen Köstlichkeiten.
Ja, es gibt Rehmedaillon mit Rotkraut karamellisiert und dann gibt es Wildschwein-Gulasch. Da gibt es dann 2, 3 Sorten Pasteten backen wir. Ich habe eine Mutter, die hat eine grüne Hand, die ist die Spezialistin für die Marmelade. Dann geht sie Holzäpfelchen pflücken, dann machen wir Gelee davon. Das kommt dann zur Pastete dazu. Das ist ein Speckzwiebelbrot, das ist ein getrocknete Tomaten angereicht, das ist Weißbrotteig mit Knoblauch und Oliven. Und daneben ein ganz normaler Brötchenteig. Hier haben wir so eine richtige Spezialität aus der Gegend, das sind die Reisfläden. Gefüllt mit Reis, Milchreis, den man 2 Stunden gekocht hat in Bourbon-Vanille und Zimt. So ein Fladen, 3 Zentimeter hoch, wiegt 2 Kilo. Ne?
Die wenigsten kennen eigentlich diese Gegend hier. Die fliegen lieber sonst wohin, um den halben Globus, um mal was Besonderes von der Natur her zu sehen. Und wir haben sowas vor der Tür, das ist so einmalig.
Also ein Trip in eine vergessene Landschaft mit einer richtigen Meditation. Barbara Wiedewann war im Moor unterwegs und ist durch das hohe Fenn gewandert. Es ist wieder Zeit.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Und da müssen wir ja gar nicht so weit gehen, um wirklich zu dem Ereignis des Tages zu kommen, denn sie haben die Scheidung eingereicht, die Briten, und zwar uns Europäern. Sie haben über den sogenannten Brexit abgestimmt und sie wollen raus. Und dabei hatten sich so viele Prominente ins Zeug gelegt, damit es nicht dazu kommt. Zum Beispiel Elton John, er sagte, Brücken bauen statt Mauern. Aber es hat nicht funktioniert und deswegen trauern wir um die Briten mit Elton Johns bekanntestem Lied und der Text passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Goodbye, Englands Rose, mögest du immer in unserem Herzen wachsen. Hier ist Candle in the Wind.
Goodbye, England's Rose, may you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart.
Und bei uns wird weiter besonders gewandert und zwar jetzt in Spanien, genauer gesagt in der Hauptstadt Madrid, also nicht direkt da, aber in der Umgebung. Klingt erstmal ungewöhnlich, aber im Norden von Madrid, da gibt es Gebirgszüge, die heißt die Sierra von Madrid und da kann man tatsächlich ganz prima wandern und es geht sogar relativ hoch, denn auf bis zu 2500 Meter kann man da hochkraxeln und diesen Weg hat auch Ina Rotscheid auf sich genommen.
Ja, für uns Stadtmenschen in Madrid, manchmal braucht man frische Luft, Natur, Ruhe. Und dann kommen wir hier in das Gebirge her.
Die Madrilenen haben ein neues Hobby. Wer am Wochenende ausspannen will von Hektik, Smog und Krach in der Metropole, der fährt in den Norden. Noch keine Autostunde von Spaniens Hauptstadt entfernt liegt der Naturpark Sierra de Guadarrama. Und hier fahren die Hauptstädter gerne hin, so wie auch Isabel Campos. Doch die meisten sind so viel Natur und vor allen Dingen Bewegung gar nicht gewohnt.
So der durchschnittliche Madrilenier denkt, dass er sich hier auskennt, kommt an, fängt an zu laufen. Dann kommt, wie gesagt, die Wetterwechsel gehen hier sehr schnell. In einer halben Stunde kann es sein, dass man hier nichts mehr sieht. Und dann gehen sie verloren. Und deswegen ist es dann auch immer besser. Man nimmt dann vor allem für die längeren Wanderungen jemand, der den Berg natürlich kennt.
Und so einer ist der Wanderführer David Caballero. Gut gelaunt und bestens ausgerüstet holt der 30-Jährige an diesem Donnerstagvormittag die kleine Wandergruppe ab und dann geht's los. Über gut ausgebaute Straßen geht es aufwärts, dann werden die Pfade immer schmaler und verschlungener. Es geht durch Pinienwälder und Ginstersträucher, es riecht nach Thymian und die Luft ist so klar an diesem Vormittag, dass man hinter den zackigen Felslandschaften von Weitem sogar die Hauptstadt erkennen kann.
In front of Madrid, very close to Madrid, from there you can see the high towers.
Oh, yes.
You can see from Bola del Mundo, Casa de Hierro. Is the first view is.
Wie ein Wall erhebt sich der rund 100 Kilometer lange Gebirgskamm der Sierra de Guadarrama an den nördlichen Ausläufern von Madrid. Der Naturpark ist ein sattgrüner Klecks in der sonst so gelb verbrannten Landschaft Zentralspaniens. Und er hat sich seine Ursprünglichkeit bewahrt. Einsame Berggipfel, idyllische kleine Ortschaften, malerische Seen oder bizarre Felsformationen locken den Wanderer auf bis zu 2500 Meter. Darum mag David die Gegend auch besonders.
Por un lado, lo bueno que tiene la combinación de esta montaña, que tiene muy pocas ciudades, es que tienes una gran ciudad cultural.
Zum einen liegt die Region hier so nah an Madrid. Man kann sich also problemlos in Madrid ein Hotel nehmen, dort weggehen, Museen besuchen, essen gehen und am nächsten Tag setzt du dich ins Auto und bist in einer Stunde hier in der Natur und gehst wandern. Und es ist schön hier. Und wenn die Sonne scheint, dann so richtig.
Und an diesem Donnerstagmorgen im Spätherbst gibt die Sonne noch mal ihr Bestes. 20 Grad und ein leichtes Lüftchen machen das Wandern besonders angenehm. Über 50 Routen gibt es hier. Sie reichen von kleinen Spaziergängen bis zu fast alpinen Bergwanderungen in völliger Abgeschiedenheit. David hat für diesen Ausflug die einfachste ausgesucht. Nach anderthalb Stunden bequemen Anstiegs ist das Ziel erreicht. Der Gletschersee Peñalara. Mitgebrachte Bocadillos werden ausgepackt. Ein Bach verspricht Erfrischung.
Wandern kann man hier mit Kultur verbinden. Man kann zum Beispiel Segovia besichtigen und dann zur Granja de San Ildefonso weiter wandern, nach Rascafría und sich dort das Kloster von Paular anschauen. Diese Kombination macht es aus.
Es eso, es combinar.
Wer längere Touren plant, der findet Übernachtungsmöglichkeiten in den zahlreichen Dörfern und den sogenannten Hoteles Rurales. Kleine und liebevoll ausgebaute Gästehäuser, die Zimmer und Essen zu fairen Preisen anbieten. Selbst erfahrene Wandervögel wie Werner Stoß, der sonst gerne durch die Alpen oder seine Heimat den Schwarzwald läuft, sind überzeugt.
Vor allen Dingen auch die Ursprünglichkeit, das hat mich überzeugt. Dann natürlich das schöne Wetter, das wir hatten, die gute Luft. Und die Vegetation. Und das hat mich ein bisschen an die Vogesen in Frankreich erinnert, weil es alles wilder, ursprünglicher und auch etwas anstrengender ist. Vor allen Dingen auch das Gefühl zu haben und die Vorstellung, dass da nicht schon 2.378.000 Leute vorher vor mir waren. Ne?
An diesem Morgen ist es einsam auf der Route. Nur ab und an kommen einem ein paar Wanderer entgegen, grüßen freundlich und dann ist man mit der Natur wieder allein. Am Wochenende, wenn die Madrilenen einrollen, wird es allerdings voll. Darum rät David.
Wenn man es sich aussuchen kann, würde ich unter der Woche kommen. Dann ist hier keine Menschenseele und man hat die Berge für sich allein.
Also nicht nur am Strand liegen in Spanien, sondern auch wandern. Vorgestellt hat uns das Ina Rotscheid. Wir waren eben schon in einer Region wandern, wo man sonst eher anders Urlaub macht. Und das wollen wir jetzt auch nochmal tun. Es geht nämlich jetzt in die Türkei. In der Türkei kann man eine sogenannte blaue Reise machen. Das heißt, man fährt mit einem Schiff von Insel zu Insel und macht da immer so kleine Stationen. Das ist eigentlich eine relativ gemächliche Geschichte. Aber das kann man auch als Aktivurlaub machen. Da werden einfach dann Fahrräder oder Mountainbikes eingepackt auf diesen kleinen Motorsegler, mit dem man dann durch die Gegend fährt. Und wie das dann aussieht und wie man dann eigentlich in dieser Baderegion wandert, das hat sich Regine Heim angesehen. Und zwar auf den kroatischen Inseln der Kvarner Bucht.
Unser Schiffchen tuckert vorbei an kleinen Buchten. Schrundige Felsen fallen steil ins türkisblaue Wasser. Die Wellen haben Karsthöhlen in den Kalkstein gefressen. Steinmäuerchen unterteilen die Berghänge. Über Jahrhunderte haben die Bauern Steinbrocken von ihren Feldern und Gärten gelesen und zu diesen ewig langen Mauern aufgeschichtet. Vom kleinen Hafen laufen wir mit Florian eine steile Straße hoch nach Beli auf der Insel Zres.
Beli sitzt weit oben, weil es als Fluchtburg gedient hat früher. Hier wohnen schon seit 4000 Jahren Menschen, wurde dann von Römern ausgebaut, weil es eben so gut zu verteidigen ist. Es geht vom Meer aus steil hoch und auf der anderen Seite geht es wieder steil runter. Die Straße, wo wir hochgelaufen sind, ist noch die alte römische Straße.
Wir wandern durch uralte Terrassengärten, die der Wald überwuchert. Und weiter auf einer schmalen, gepflasterten Straße aus der Römerzeit.
Oh, hier ist aber eine sehr schöne alte Steinbogenbrücke. Die soll aus der Römerzeit stammen. Wer dabei vor 2000 Jahren rübergelaufen ist.
Auf der Insel Zres ist eine Krankenstation für Gänsegeier. Um 1900 gab es große Geierkolonien an der ganzen kroatischen Küste. Jetzt nur noch einige kleine auf den Inseln. Die Geier bauen ihre Nester in den Felswänden hoch über dem Meer. Wenn sie fliegen wollen, lassen sie sich einfach fallen und schrauben sich dann vom Aufwind an der Felswand getragen höher und höher. In der Geierstation ist ein kleines Museum und wir können die großen Vögel, die wir sonst am Himmel kreisen sehen, ganz aus der Nähe betrachten. Auf der Insel Loschin steigen wir auf steilen Pfaden bergan. Es ist der Franz-Josef-Weg. Oben steht eine kleine Kapelle.
Jetzt sind wir auf einem Vorgipfel des Telefrina bei der Kirche des heiligen Nikola. Der Weg, den wir gerade hochgegangen sind, ist ein alter Wanderweg, der für den österreichischen Kaiser angelegt wurde. Der ist selbst hochgelaufen, aber davor war eine ganze Heerschar an Gärtnern und Straßenarbeitern da, um den Weg anzulegen.
Es geht trotzdem über Stock und Stein und auch seine Majestät wird geschwitzt haben beim Aufstieg. Wir sehen knorrige Baumstämme, die von Wind und Wetter zu bizarren Skulpturen geformt wurden. Winzige Blümchen leuchten zwischen verwitterten Kalksteinbrocken, wilde Alpenveilchen und der Duft von Thymian und Salbei steigt in die Nase.
Die Schafe, die hier haben, die fressen dann die Kräuter und dann schmeckt das so würzig. Dazu gehört auch diese Thymian und der viele Salbei, der da überall wuchs.
Irmgard hat auch herausgefunden, wie die Bäumchen heißen, deren weiße Blüten einen betörenden Duft wie Jasmin verströmen. Es ist aber keiner.
Der Pechfruchtstrauch. Nee, Pechsamenstrauch. Und dieser Duft, der war irre.
Die großen Inseln Krk, Zres, Loschin und Raab haben jeweils einen Hauptort gleichen Namens. Krück auf Krück und eben Raab auf der Insel Raab. Beim Einlaufen in den Hafen empfangen uns die Glocken der Kathedrale.
Von Raab ist das Wahrzeichen die vier Kirchtürme. Also es gibt hier eine ganze Menge Kirchen und Klöster, teilweise 10. Jahrhundert, 11. Jahrhundert. Es gab ein Benediktinerkloster, es gab ein Franziskanerkloster. Manche Leute sagen sogar, das Franziskanerbier kommt eigentlich von Raab. Das darf man ja keinem Bayern sagen.
Eine lange Landnase mit der Altstadt ragt ins Meer. Die untere Straße, die sich durch die ganze Altstadt zieht, ist den Restaurants und Geschäften vorbehalten. An der Parallelstraße oben auf dem Bergrücken liegen die Kirchen und Klöster. Die gepflegten, blitzsauberen Städtchen auf den Inseln der Quarner Bucht haben eine lange Geschichte. Mit Mirna laufen wir durch die verwinkelten Gassen von Krk. Auch hier deuten die Verzierungen an den Häusern auf 1400-1500 und einen Abglanz von Venedig. Das hatte die kroatische Küste und die Inseln erobert.
Man findet hier schon die Überreste aus den Steinzeiten im Mittelalter. Hier haben die Frankopan-Familie die Herrschaft gehabt. Das Land ist sehr fruchtig, weil es hier viele Bäche gibt und auch ein Süßwassersee. Die Venezianer haben es oft angegriffen, weil die auch die Macht haben wollten. Es gibt viele Schiffe, die hier wegen dem Kampf untergegangen sind. Die sind voll von Amphoren. Die werden jetzt rausgezogen und in die Museen gestellt.
Kapitän Nairo erklärt, warum die kroatischen Inseln so wichtig für Venedig waren.
Diese Insel habe große Strategie. Dies hier war das Weg, Hauptweg nach Venedig von Süd. Wo war geschützt vor alle Winde, von Wellen. Das war sehr, sehr wichtig, sehr Strategie.
Die Windverhältnisse an der kroatischen Küste sind in der Tat eine Herausforderung für Segelkapitäne.
Zwei typische Winde in Adria ist Bora von Nord, kommt von Land, und Südwind, Jugo oder Scirocco, kommt von Süden, von Meer. Warme Wind bringt Wolken und Regen. Bora, Sonne und Schönwetter. Seemann wollte immer ruhige Wasser.
Die Römer hatten sogar wegen dieser Winde einen Kanal gebaut. Damit haben sie die Insel Zres geteilt. Vorher hatte dieser auf 100 Kilometer Länge von Nord nach Süd die Quarner Bucht regelrecht gesperrt.
In Römerzeiten ging die Bernsteinstraße die Quarner Bucht entlang und die Schiffe waren noch nicht fähig zu kreuzen. Wenn der Wind eben umgeschlagen hat, mussten die Schiffe immer in einer Bucht warten, bis der Wind wieder kam, und sie hatten keine Zeit zu warten. Und dann haben die Römer an der kürzesten Passage zwischen Zres und Loschin, was damals eine Insel war, einen Kanal gebaut, den Kanal von Ossor. Seitdem sind es zwei Inseln. Ossor war damals so wichtig, dass dort über die Vermutung gehen, bis zu 45.000 Leute gewohnt haben, und heute wohnen dort noch ungefähr 100. Aber es ist voller antiker Ausgrabungen.
Unterschiedlicher könnten die Inseln nicht sein. Wir wandern durch üppiges Grün, fühlen uns gelegentlich aber auch wie auf einem kargen Alpengipfel und sind doch nur auf 500 Metern Höhe. Das Wasser ist hier glasklar, und wenn unser Schiff abends in einer Bucht ankert, dann hält es keinen an Bord.
Also ganz schön viel zu sehen in der Quarner Bucht. Regina Heim war für uns da. Und mit den schon sprichwörtlichen 7-Meilen-Stiefeln nähert sich diese Reisesendung auch schon wieder ihrem Ende, denn wir sind ganz viel gewandert und auch durch ganz komische Regionen, würde ich jetzt mal fast sagen, also Regionen, wo man eigentlich anders Urlaub macht, oder auch im Regen, wo man eigentlich am liebsten nicht Urlaub macht. Ein bisschen anders wird es dann in der nächsten Woche bei Reisen. Da startet dann nämlich die Tour de France und wir gucken uns ein bisschen in Frankreich um und am Mont-Saint-Michel, wo die Tour de France auch beginnt. An dieser Stelle sage ich aber vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Merci à vous und bis bald. Haben Sie noch einen schönen Tag.